Wunderbar, dass Gott den Menschen nicht aufgibt oder bis zum heutigen Tage nicht aufgegeben hat. Gott gibt seine Geschöpfe nicht auf. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Und leider sehen wir bis zum heutigen Tag fortwährendes Versagen des Menschen. Und wenn wir heute in das erste Buch Mose einsteigen, in 1. Mose Kapitel 11, dann sehen wir ein weiteres Versagen des Menschen. Man denkt, es nimmt gar kein Ende. Aber da brauchen wir auch nur in unsere heutige Zeit hineinsehen, dann sehen wir auch fortwährendes Versagen. Oder wenn du dein persönliches Leben ansiehst, oder wenn ich mein persönliches Leben ansehe, dann sehe ich auch da viel Versagen. Und das ist gewaltig, dass Gott immer da ist und er versucht, uns weiterzubringen. Und seine Kinder, die wird er auch ins Ziel bringen, da können wir ganz sicher sein. Schauen wir in 1. Mose Kapitel 11. Und da finden wir den Turmbau zu Babel. Und hier möchte ich diese 9 Verse vom Turmbau zu Babel lesen. 1. Mose 11, Abvers 1. Es hatte aber die ganze Welt einerlei Sprache und einerlei Rede. Da sie nun gen Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Sinjar. Und sie ließen sich daselbst nieder und sie sprachen zueinander: Wohlan! Lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie brauchten Ziegel für Steine und Asphalt für Kalk. Und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da fuhr der Herr herab, dass er die Stadt und den Turm sähe, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist nur ein einziges Volk, und sie sprechen alle nur eine Sprache, und dies ist der Anfang ihres Unternehmens. Nun wird es ihnen unmöglich sein, alles auszuführen, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabfahren und dasselbst ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Also zerstreute sie der Herr von dannen über die ganze Erde, dass sie aufhörten, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr daselbst die Sprache der ganzen Welt verwirrte und sie von dannen über die ganze Erde zerstreute. Das Thema der heutigen Predigt heißt: Die Empörung des Menschen. Die Empörung des Menschen. Oder auch in Klammer: Der Turmbau zu Babel. Die Empörung des Menschen. Und wir sind gerade von der Sündflut herausgekommen mit der letzten Predigt. Wir sind mit der Arche auf dem Berg Ararat gestrandet. Die ganze damalige Menschheit, und es war eine große Masse an Menschen, das waren nicht wenige Menschen, wir gehen schon von Millionen aus, die schon damals gelebt haben, sind in der Flut umgekommen. Allein Noah, seine Frau und seine 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet, mit ihren Frauen, wurden durch die Arche gerettet. Gott richtet einerseits und auf der anderen Seite rettet er mitten im Gericht. Das ist gewaltig. Gott, der Herr, macht mit 8 Menschen weiter. Mit 8 Menschen macht er weiter. Und die Arche, sie diente nicht nur zur Rettung von 8 Menschen, sondern sie diente auch zur Rettung der Tierwelt und zur Erhaltung der Arten. Wunderbar, wie Gott für alles vorgesorgt hat. Was tat Noah als erstes, als er und seine Familie aus der Arche herausging? Was würdest du tun, wenn du von so einer Flut gerettet werden würdest oder worden wärest? Ja, vielleicht würdest du Ähnliches tun wie Noah. Noah dankte nämlich dem Herrn. Er ging auf die Knie. Er hat dem Herrn gedankt für seine Wunder. Es heißt in unserem Text, dass, oder in 1. Mose 8 vielmehr, dass Noah einen Altar baute und dem Herrn, seinem Gott, opferte. Von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln opferte er Brandopfer. Noah war unendlich dankbar für diese wunderbare Rettung. Und Und vielleicht hatte Noah dies sogar damals noch oben auf dem Berg Ararat getan, auf 4000 Metern Höhe. Vielleicht war noch gar nicht alles Wasser abgelaufen. Noah hatte dem Herrn Opfer dargebracht. Danke, Herr, dass wir nicht ins Gericht gekommen sind, sondern dass wir durch dich vom Gericht zum Leben hindurchgedrungen sind, dass uns deine Gnade errettet hat. Weil wir selbst hätten uns nicht retten können. Genau eine Parallele zu deinem und meinem Leben. Wer in der Arche ist, wird gerettet. Ob er sich gut oder schlecht verhält, ist nicht an ihm, liegt nicht an ihm, sondern an der Arche, dass man gerettet wird. Für dich und für mich liegt es an dem Herrn Jesus, an seinem Erlösungswerk. Was lesen wir in 1. Mose 8, Vers 21? Hat es dem Herrn gefallen, dass Noah ihm gedankt hat? Oh ja. 1. Mose 8, Vers 21, da heißt es: Und der Herr roch den befriedigenden Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen: Ich will fortan die Erde nicht mehr verfluchen. Ich will es nicht mehr tun um des Menschen willen, wiewohl das Dichten des menschlichen Herzens böse ist, von seiner Jugend an. Auch will ich fortan nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Vers 22, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist gewaltig. Vielleicht haben wir noch nie darüber nachgedacht. Aber was Gott uns für einzigartige Garantien gibt in seinem Wort, ist unbegreiflich. Wenn du da heute auf die Nachrichten hörst, was da alles für Befürchtungen da sind, und was für natürlich auch für globale Klimaveränderungen da sind. Und dass womöglich irgendwann nur noch Nacht ist oder nur noch die Sonne scheint oder nur noch Frost ist oder nur noch Hitze. Leg es alles beiseite. Kannst du es getrost beiseite legen. Glaube Gottes Wort, stützt dich darauf. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte. Es wird immer so sein. Auch wird Frost und Hitze nicht aufhören. Auch Sommer und Winter wird nicht aufhören, wenn wir vielleicht auch mal mildere Winter erleben oder über Jahre. Aber der Winter wird nicht aufhören, auch nicht der Sommer und genauso wenig Tag und Nacht. Einzigartige Garantie des lebendigen Gottes, das sind seine Zusagen und das sind seine Verheißungen. Da brauchen wir uns nicht von dieser Welt durcheinander bringen lassen. Wir haben andere Dinge zu tun. Das ist gewaltig, dass unser Herr so treu ist. Du kannst es an jedem Tag und an jeder Nacht messen, ob Gott treu ist, ob er sich zu seinen Zusagen stellt. Ja, danke, Herr, heute ist wieder Tag geworden. Du tust es, was du gesagt hast in deinem Wort. Amen. Und etwas Zweites. Gott, der Herr, hat versprochen, er hat es zugesagt, dass nie wieder solch eine Flut kommen wird. Es kommen zwar örtliche Fluten, das sehen wir heute auch an vielen Stellen. Und das zeigt uns eben auch, dass wir in einer Zeit sind, die in Vorwehen der Trübsalzeit liegt. Aber Gott gibt seine Verheißung, dass nie wieder eine Flut über die ganze Erde kommen wird. Es wird das Wasser nie wieder 4000 Meter hochsteigen, dass man auf dem Berg Ararat stranden kann. Das wird nie wieder vorkommen. Nein. Gott gibt den Menschen sogar auch hier in einem Bund wiederum eine einzigartige Garantie und Zusage. Nie wieder will ich eine Sündflut über die Erde bringen. Und er gibt den Menschen hierfür noch das Zeichen des Bundes. 1. Mose 9, Vers 13. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wunderbar. Also immer, wenn wir einen Regenbogen sehen, ist es kein Zufall oder irgendein Gebilde, das jetzt halt mal da zufällig erscheint. Nein, denn wir wissen, das ist das Bundeszeichen, das uns Gott gegeben hat, dass er nie wieder solch eine Flut über die Menschheit bringen wird. Und zugleich gedenkt auch Gott, wenn er den Bogen sieht auf Erden, dass er das nie wieder tun will, weil er hierin einen Bund gemacht hat mit den Menschen. Und hochinteressant ist es, dass der Regenbogen oder dieser Farbenbogen eigentlich aus dem Thronsaal Gottes hervorgeht. Das erstaunt uns. Das ist nämlich nicht irgendetwas, sondern das ist in seinem Thronsaal wiederzufinden. Das sagt uns Ezekiel, das sagt uns aber auch Offenbar 4, Vers 3, Offenbarung 4, Vers 3. Da wurde uns der Thronsaal Gottes gezeigt und da heißt es, und der darauf saß, war anzusehen wie Jaspis und Sardisstein. Und was war da noch? Ein Regenbogen war rings um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Ein Regenbogen um den Thron Gottes. Gewaltig. Also wenn wir den Regenbogen sehen, dann sehen wir das ein Stück von Gottes Herrlichkeit. Den werden wir auch im Thronsaal Gottes wiederfinden. Ein Bogen, der rings um den Thron Gottes ist. Ja, der Herr lässt nie wieder eine Sündflut über die Erde kommen. Doch wer die Bibel kennt, der weiß es, dass Gott noch andere Reinigungsmittel einsetzen wird oder bereits schon eingesetzt hat für diese Erde und die Menschheit. Die meisten Menschen wissen das nicht, dass Gott weitere Reinigungsmittel einsetzt, wenn er auch nicht mehr die Sündflut bringt, aber andere Dinge sehr wohl. Als erstes Reinigungsmittel war es das Wasser in der Sündflut. Was ist das zweite Reinigungsmittel? Das ist das Blut Jesu Christi, liebe Geschwister, das uns reinigt von allen Sünden. Das Blut Jesu Christi. Wer nicht an den Herrn Jesus glaubt, der wird auch nicht gereinigt und der wird auch nicht gerettet, sondern der kommt ins Gericht und geht ins Verderben. Das ist das zweite Reinigungsmittel. Das dritte Reinigungsmittel, das wird das Feuer sein. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort fürs Feuer aufgespart und bewahrt für den Tag des Gerichtes und des Verderbens der gottlosen Menschen. 2. Petrus 3, Vers 7. Das Feuer wird kommen, ist keine Frage. Aber zu Gottes Zeitpunkt, nach der Vollendung des tausendjährigen Königreiches. So kommen wir jetzt zum weiteren Verlauf der Menschheit. Aber es ist ja auch so, wenn die Menschheit es auch heute nicht anerkennen will, dass Gott lebt und dass er tatsächlich Gewalt hat, alle Macht hat, so wird Gott doch immer das letzte Wort haben und nicht der Mensch. Aber jetzt wollen wir nach der Sündflut zum weiteren Verlauf der Menschheit kommen. Deshalb lautet mein erster Punkt, die Zeit nach der Sündflut und Gottes Gebot. Erstens, die Zeit nach der Sündflut und Gottes Gebot. Wir haben schon gehabt, Gott macht mit 8 Menschen weiter und er segnet zugleich diese Menschen und gibt ihnen klare Anweisungen. Und zwar sollen diese Menschen jetzt fruchtbar sein, sie sollen sich mehren und sie sollen die Erde füllen, sie sollen die Erde ausfüllen. In Kapitel 9, Vers 1 lesen wir, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erde. Also von 3 Söhnen, oder von diesen 3 Söhnen Noahs, es gab keine weiteren, von Sem, Ham und Japhet sollte die ganze Erde bevölkert werden. Zugleich durfte der Mensch seit der Zeit nach der Sündflut auch das Fleisch der Tiere zur Nahrung in Gebrauch nehmen. 1. Mose 9, Vers 2 und 3. Furcht und Schrecken vor euch soll kommen über alle Tiere der Erde und über alle Vögel des Himmels, über alles, was auf Erden kriecht und über alle Fische im Meer. In eure Hände seien sie gegeben. Vers 3. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Was das grüne Kraut, wie das grüne Kraut, habe ich es euch alles gegeben. Also nicht so, dass wir keine Tiere schlachten durften oder Tierfleisch nicht in Gebrauch nehmen durften. Doch, das dürfen wir. Gott hat es uns Menschen gegeben zur Nahrung, wie das grüne Kraut. Wir dürfen uns bedienen. Der Mensch und die Tiere, die hatten jetzt nach der Sündflut wieder Lebensraum auf dieser Erde. Und jetzt kommen wir auf Noah zu sprechen. Was tat Noah? Als er dann dem Herrn gedankt hatte, als so wieder das Wasser abgelaufen war, als so langsam wieder alles so in Bewegung kam, die Vegetation eingetroffen ist, das Wasser wieder in seinen Grenzen war. Da Noah ein Landmann war, ging er an die Arbeit. Er war nicht faul. und legte zunächst einen Weinberg an. 1. Mose 9, Vers 20. Noah aber begann und legte als Landmann einen Weinberg an. Irgendwann konnte er dann von diesem Weinberg, vielleicht erst nach ein paar Jahren, mal richtig Trauben ernten. Und wohl machte er Wein daraus. Doch jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr tragischen Ereignis in Noahs Leben. Das verschweigt uns die Bibel nicht und das möchten wir auch in der Predigt nicht verschweigen. 1. Mose 9, Vers 21. Da er, also Noah, als er von dem Weine trank, ward er betrunken und entblößte sich in seiner Hütte. Wir können nicht davon ausgehen, dass sich Noah hier mutmaßlich oder absichtlich betrunken hat. Wir können uns gut vorstellen, dass er vielleicht den Alkoholgehalt seines ersten Weines einfach unterschätzte. Oder wusste er noch gar nicht so viel von dem Gärungsprozess und wie viel Alkohol dabei entsteht. Wie dem auch sei, wir wissen nicht, ob er vorher, vor der Sündflut, schon einen Weinberg angebaut hatte oder nicht. Vielleicht hatte er schon eine gewisse Erfahrung. Aber wir sehen an keiner Stelle, dass er hier sich mutmaßlich betrunken hätte. Wie dem auch sei, jedenfalls sagt uns die Bibel, dass er betrunken wurde, und das wollen wir nicht beschönigen. Und er entblößte sich in seiner Hütte. Vielleicht hatte er sich auch wegen der Hitze entblößt, dass es ihm zu warm war, und jetzt wurde er in diesem Zustand unfreiwillig von einem seiner Söhne angetroffen. Vielleicht lag er auch auf der Matratze oder vielleicht auf der Matratze und hat geschlafen, wissen wir nicht, steht hier nicht. Jedenfalls, 9 Vers 22 lesen wir, da kam Ham, einer seiner Söhne. Und da nun Ham, der später der Vater Kanaans genannt wird, weil aus ihm die Kanaaniter hervorgingen, da nun Ham, Kanaans Vater, die Blöße seines Vaters sah, verriet er es seinen beiden Brüdern draußen. Ja, da müsst ihr mal reinkommen und mal unseren Vater sehen, wie der hier rumliegt, betrunken. Ham schämte sich dessen nicht, dass er seinen Vater so angetroffen hatte, sondern er hatte wahrscheinlich noch Freude daran, seinen Vater in dieser entwürdigenden Weise zu sehen. Somit wollte er seinen Vater in diesem entwürdigenden Zustand bei seinen Brüdern zur Schau stellen. Sem und Japhet kamen hinzu, doch wir lesen in Vers 23, da nahmen Sem und Japhet das Kleid und legten es auf ihre Schultern und gingen rücklings in die Hütte und deckten ihres Vaters Blöße zu und wandten ihre Angesichter ab, dass sie ihres Vaters Blöße nicht sahen. Sem und Japhet, die hatten Ehrfurcht vor ihrem Vater. Sie hatten Achtung vor ihrem Vater. Denn sie wussten, dass ihr Vater ein gottesfürchtiger Mann ist. Und sie wussten, wie er sonst mit Gott lebt. Das war auch sein Zeugnis. Und dass er ganz bestimmt nicht sich wissentlich in diesen Zustand gebracht hat. Doch irgendwann wurde Noah wieder nüchtern, der Vater von den drei Söhnen. Irgendwann wurde er wieder nüchtern, wieder aufgewacht, hat alles mitbekommen, was geschehen war. Vielleicht hat er sich auch bei seinen Söhnen entschuldigt und hat ihnen die Sachlage erklärt, das wissen wir nicht. Jedenfalls hat er dann auch erfahren, was seine Söhne im Einzelnen mit ihm in dieser Situation getan hatten. 1. Mose 9, Vers 24, als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan, da sprach er in Vers 25, verflucht sei Kanaan, das ist hier Ham, hier ist Ham gemeint. Er sei ein Knecht der Knechte seiner Brüder. Und in Vers 26 sagte, und weiter sprach er, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Und Kanaan, also Ham, sei sein Knecht. Vers 27, Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in Sems Hütten und Kanaan sei sein Knecht. Also hier sehen wir, dass über Ham ein großer Fluch gekommen ist und er wurde zum Knecht für beide Brüder gemacht. Diese Sache mit Semham und Japhet wäre für uns nicht so interessant und auch nicht so entscheidend, wenn wir nicht wüssten, dass tatsächlich von diesen drei Söhnen Noahs alle Völker dieser Erde abstammen. Und Ham heißt nichts anderes als Hitze. Und diese Völker, die von Ham hervorgingen, das ist hochinteressant, das sind allermeist diese Völker, die in den Kontinenten leben, zum Beispiel in Afrika, wo es etwas heißer ist als hier in Europa. Und die hamitischen Völker, so sagt man zu den Völkern, die aus Ham hervorgegangen sind, die hamitischen Völker, die konnten selten alleine regieren. Von Ham kamen auch die Kanaaniter hervor, bis hin zu den afrikanischen Völkern. Und wenn wir die afrikanischen Völker in Betracht nehmen, wie viele Jahre die versklavt worden sind, denken wir dann nur mal an England oder an Amerika, wo sie heute noch nicht mal überall anerkannt sind, die Schwarzen. Sie sind ja heute noch fast Knechte. Ist erstaunlich, dass Amerika heute einen dunkelhäutigen Präsidenten hat. Aber diese Völker, die gingen aus Ham hervor. Sie wurden zu den Knechten anderer. Aus Japhet gingen vordringlich die europäischen Völker hervor. Europäischen und asiatischen Völker. Aus Sem ging vordringlich das Volk Israel und die arabischen Völker hervor. Das kann man ganz genau nachvollziehen. Und die semitische Linie ist ohnehin die Segenslinie, mit der Gott weitergemacht hat, später auch mit Abraham, Isaak und Jakob. Als diese Sache vorbei war, dann sehen wir, dass sich die Menschheit begann zu mehren. In Kapitel 10, da finden wir dann die Nachkommenschaft Noahs und seiner Söhne. Müssen wir aber auch sehen, dass es nicht alles chronologisch ist, sondern manches ist schon im Kapitel 11 vorgegriffen, auch in Kapitel 10. Wenn wir in Kapitel 11 hineinschauen und in Kapitel 11 den ersten Vers betrachten, dann können wir beinahe neidisch werden, wie es damals unter der Menschheit ausgesehen hat. Denn die ganze Menschheit, die hatte einerlei Sprache und einerlei Rede. Können wir uns das heute vorstellen? Einerlei Sprache und einerlei Rede? Gehen wir mal aus Deutschland raus. Oder gehen wir nur mal in Deutschland in gewisse Gebiete, wo verschiedene Dialekte gesprochen werden. Gehen wir mal von Oberbayern nach Niederbayern. Oder gehen wir mal von Bayern ins Schwäbische oder vom Schwäbischen ins Hessische. Es ist merkwürdig, was alles gesprochen wird. Allein in Deutschland, was da für Dialekte sind und was für verschiedene Sprachen auf der ganzen Erde heute zu finden sind. Hier in Kapitel 11, Vers 1 heißt es, es war einerlei Sprache und einerlei Rede. Doch in Vers 2 erkennen wir bereits, dass hier etwas gegen den Willen Gottes gelaufen ist. Die Menschen, die waren gar nicht bereit, das zu tun, was Gott gesagt hat. Gott hat ihnen Raum geschaffen auf der ganzen Erde und sie sollten sich verteilen, sie sollten die ganze Erde bevölkern. Aber nein, das wollten sie nicht. Sie haben sich verhalten wie Herdentiere, sie scharten sich zu einem großen Haufen zusammen, wahrscheinlich Tausende oder schon Millionen, und suchten sich eine große Ebene, sie zogen nach Osten und suchten sich eine große Ebene, wo sie irgendwo viel, viel Platz hatten, um sich niederzulassen, alle, der ganze Haufe. Und da kommen wir zum Punkt 2. Die Auflehnung und Selbsterhöhung des Menschen. Punkt 2. Die Auflehnung und Selbsterhöhung des Menschen. Viele Jahre zogen ins Land. Die Menschheit mehrte sich und mehrte sich. Es kamen solche Generationen, die nicht mehr viel von Noah und von der Arche wussten. Diese Sache mit Noah und der Arche und der Sündflut geriet schnell in Vergessenheit. Gott wurde mehr oder weniger wieder mal in der Menschheit ignoriert. Die Menschen hatten auch in dieser Zeit kein besonderes Interesse, den Willen Gottes zu suchen und ihn zu tun. Nein, auch hatten sie kein Interesse, in solch einer Beziehung mit Gott zu leben, wie dies bei Abel, wie dies bei Seth und wie dies bei Henoch und dann auch bei Noah vorhanden war. Und dann natürlich auch sicherlich bei Sem. Sie hatten kein Interesse, im Willen Gottes zu leben, höchstens ganz, ganz wenige. Sie wollten auch nicht so leben, wie es Abel, Seth oder Noah vorgelebt hatten. Nein, die Menschen waren nicht daran interessiert. Sie wollten Gott gar nicht von der Nähe kennenlernen. Sie waren nicht daran interessiert, Gott die Ehre zu geben und ihn anzubeten. Nein, sie waren auch nicht daran interessiert, Gott zu gehorchen. Wieso auch? Sie waren zwar nicht so dämonisiert wie vor der Sündflut, dass da die gefallenen Engel auf die Menschen in dieser Weise eingewirkt hatten. Jedoch war auch nach der Sündflut noch die Sünde aktiv. Und mit der Sünde kam eben auch diese Ablehnung von Gott. Und natürlich müssen wir im Hintergrund immer noch die Macht der Finsternis sehen. Der Teufel hat ja auch nicht geschlafen. Der den Menschen alle Zeit in seiner Gewalt behalten will, so wie es auch bis zum heutigen Tag ist, und der Teufel auch immer gegen Gott ankämpfen will und den Menschen auch dazu gebraucht. Und die gemeinsame Sprache macht es natürlich für den Menschen leichter, ein Imperium aufzubauen, nah beieinander zu bleiben, ein Machtgefüge zu entfalten. Und somit zogen diese Menschenmassen in den Osten und dort fanden sie eine große Ebene im Lande Sinjar. Das Land Sinjar liegt zwischen Euphrat und Tigris. Interessant, wiederum dort, wo der heutige Irak ist. Und was war dort noch zu finden anfänglich? Der Garten Eden. In dieser Gegend hatten sich die Menschen niedergelassen, diese Menschenmassen. Gerade diesen Ort hatten sie sich ausgesucht. Vielleicht hatten sie doch mal noch was gehört, dass hier irgendwo der Garten Eden sein muss und dass da ein heiliger Ort ist vielleicht. Weiß es nicht. Vielleicht wollten sie auch dort ein neues Paradies schaffen. Kann ja auch sein. Dennoch ist es erstaunlich, dass sich die Menschheit gerade in dieser Gegend niedergelassen hatte. Und sie waren guten Mutes, voller Enthusiasmus, voller Selbstbewusstsein, voller Kraft und voller Stolz. Hier ist der Platz, wo wir als Menschen unsere ganze Macht demonstrieren wollen. Hier ist der Platz, wo wir unsere Macht entfalten wollen. Hier ist der Platz, wo wir unsere Herrlichkeit und unsere Größe, unser Selbstbewusstsein zum Ausdruck bringen wollen. Ja. Und in Vers 4 in Kapitel 11 lesen wir, und sie sprachen wohl an. Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, so dass wir uns einen großen Namen machen. Frage: Warum wollten das die Menschen? Uns eine Stadt bauen, so eine mächtige Stadt mit einem riesen Turm. Warum wollten sie sich so einen großen Namen machen? Warum wollten sie so groß rauskommen? Was bewegte sie dazu? Was war der Grund? Das ist interessant, im Vers 4 kriegen wir noch Aufschluss darüber, im gleichen Vers. Es heißt nämlich hier, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Das war ihr Grund. Damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden, damit ja nicht Gottes Wille geschieht. Damit wir ja Gott entgegenhalten können. Das war ihr wahres Motiv. Weil es ihnen irgendwo noch bewusst war, oder vielleicht hatten sie auch ein schlechtes Gewissen, weil sie noch irgendwo im Hintergrund wussten, dass Gott sie nicht so beieinander haben wollte, millionenweise, sondern dass sie Gott verteilt haben wollte auf Erden. Das war eigentlich eines der einzigsten Gebote, die wir hier finden in dieser Zeit. Denn es war Gottes Gebot, 1. Mose 9, Vers 1, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehret euch und erfüllet die Erde. Die Erde sollte erfüllt, gefüllt werden. Nicht auf einem Ort nur, sondern breitflächig, weiträumig. Doch da die Menschen nicht mit Gott gingen, hatten sie sich zusammengerauft. Und in der Masse, da fühlten sie sich stark. Da hatten sie ein Machtgefühl. Das sehen wir auch immer wieder in der Menschheit. Da, wo sich Menschen, irgendwo gleichgesinnte Menschen zusammentun, da meinen sie, ihre Macht entfalten zu können. ganze Machtmetropole. Das konnte man auch ganz deutlich beobachten beim arabischen Frühling. Das wurde eigentlich durch Internetpropaganda geschürt, diese ganze Sache. Und da hat man durch Internet, übers Internet geworben für diese Revolutionen im arabischen Raum. Und da kamen Massen zusammen zu Demonstrationen. Und wir sehen ja, was alles entstanden ist. Das, zuerst in Ägypten und in Syrien sind wir noch nicht fertig. Da haben sich Menschen zu Machtmonopolen zusammengerauft und haben Regierungen gestürzt. Viele, viele Massen sind im Laufe der Jahrhunderte ja auch blind irgendwelchen Führern gefolgt. Welch ein Bild ist das gerade auch für uns Deutsche und für das Dritte Reich. Wie viele Menschen sind da blind dem sogenannten Führer hinterhergelaufen? Haben einfach das getan, was Hitler wollte, und sind so Massenmördern geworden. Doch wir wollen nicht nur in die Vergangenheit schauen, sondern wir möchten auch in die Zukunft schauen. Wir sind heute in einer Zeit drin, wo vieles in Entwicklung ist, und wir müssen aufpassen, dass wir nicht bald irgendwo blind hinterherlaufen. Wir sehen nämlich, was sich gerade in Europa, in der Europäischen Union alles bewegt und was da alles hervorgehen will. Auch hier heißt es, wohlan, wohlan. Wir müssen Einheit und Stärke demonstrieren. Wir können es uns nicht leisten, um keinen Preis, entweder Griechenland oder womöglich Spanien oder sonst ein Land zu verlieren. Nein, ja nicht. Wohlan, wir müssen zusammenhalten, Einheit, Stärke, Macht demonstrieren. Europa muss ein Machtkontinent werden. Ja, wohlan. So wie damals. Lasst uns Siegel streichen und feuerfest brennen, Vers 3. Und sie brauchten Ziegel und Steine für Steine und Asphalt für Kalk. Und sie sprachen wohlan, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Mein Turmbau, das ist ja immer irgendwo imposant, wenn man hohe Gebäude sieht, wenn man nochmal in Frankfurt am Main vorbeifährt und diese hohen Bankengebäude sieht. Oder wenn wir an New York denken, an das World Trade Center, was das für ein Gebäude war, aber es kam eben auch zum Sturz. Oder denken wir heute in Dubai, wo sie heute da Gebäude hinstellen, die zwischen 800 und 900 Metern hoch sind. Das ist schon Wahnsinn. Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und feuerfest brennen. Sie brauchen Ziegel für Steine und Asphalt für Kalk. Interessant ist es zu wissen, dass es geschichtliche Belege gibt, dass bis heute von der Stadt Babel bzw. Babylon schriftliche Berichte vorhanden sind. Als Ausdruck des damaligen babylonischen Stolzes wurde diese Stadt sogar eine Zeit lang himmlische Stadt genannt. Und diese Berichte, die sprechen davon, dass der Turm der Stadt in derselben Weise erstellt wurde, wie es eben hier in Vers 3 heißt, aus Ziegeln. Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie brauchten Ziegel für Steine und Asphalt für Kalk. Und es ist interessant, dass damals von diesen Berichten her jeder Ziegel mit einem Namen beschriftet worden ist. Mit welchem Namen? Mit dem Namen ihres babylonischen Gottes. Das war Merodach. Und auch dieser stufenförmige Turm, das wird Zikkurat genannt, ein stufenförmiger Turm, der kann heute noch nachgewiesen werden. Der wurde mit Ziegeln offensichtlich in Babylon errichtet, kann man heute noch nachweisen. Seine Spitze soll bis an den Himmel gereicht haben. Zudem war auf der Spitze des Berges ein kleiner Tempel eingerichtet. Und dies wurde das Zentrum der Anbetung für die Stadt. Die Babylonier waren auf ihren Bau sehr, sehr stolz. Sie rühmten sich ihrer Stadt, weil sie als unbezwingbar galt. Und das sind also einfach auch noch Belege für uns bis in die heutigen Tage, dass so etwas mal stattgefunden hat. Ob dieser Turm, von dem ich gerade berichtet habe, der Turm war, ob das der Turm zu Babel war, das wissen wir nicht. Aber die Stadt Babel oder Babylon, die war dort seit dieser Zeit da, seit die Menschheit dorthin gezogen ist. Das heißt auch in Kapitel 10, dass Nimrod, dieser gewaltige Jäger, ein Städtebauer wurde und der die Stadt Babel erbaut hat. Jedoch ist es bis heute belegt, dass dort in Babel ein gewaltiges Imperium war. Das babylonische Reich, das wird uns ja auch im Alten Testament fortwährend berichtet, zum Beispiel im Buch Jesaja oder Jeremia, wo dann auch die Wegführung Israels war, die Wegführung Judas, wo sie in die Gefangenschaft kamen. Da war Babylon aktuell, das war präsent, das babylonische Reich. Was heißt eigentlich Babel? Auf Hebräisch heißt es Babel, mit V geschrieben. Dieses Wort bedeutet nichts anderes als Verwirrung, beziehungsweise Durcheinander. Verwirrung und Durcheinander, das ist nämlich das Resultat von Babel. Und das ist auch der Name von Babel. Eine Verwirrung und ein Durcheinander. Das ist das Resultat des Turmbaus von Babel. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Doch wir müssen es wissen, wenn man von Babel oder Babylon redet, Babel oder Babylon verkörpert ein Zentrum der widergöttlichen Weltmacht. Der Turm zu Babel ist das warnende Wahrzeichen der Überhebung des Menschen. Der Mensch hatte sich in dieser Weise erhoben, dass er ja nicht auf der ganzen Erde zerstreut werden soll. Und hierbei frage ich euch oder möchte ich euch fragen, ist es nicht merkwürdig, dass nachher genau das eingetroffen ist, was sie so sehr befürchtet hatten? Sie wollten, dass sie ja nicht zerstreut wurden. Das war auch ihre Befürchtung. Wenn sie nur die Bibel gekannt hätten. Sprüche 10, Vers 24. Dort heißt es, was der Gottlose fürchtet, das wird ihm begegnen. Was der Gottlose fürchtet, das wird ihm begegnen. Und dann heißt es im zweiten Teil dieses Satzes, der gerechten Wunsch aber wird erfüllt. Was der Gottlose fürchtet, das wird ihm begegnen, der gerechten Wunsch aber wird erfüllt. Wunderbar, wenn man die Bibel kennt. Wenn wir in unsere heutige Zeit schauen, dann erkennen wir auch sehr deutlich, wie der Mensch wieder an einem neuen Turm zu Babel baut. Wenn wir schauen, wie die Welt momentan in der Globalisierung immer näher zusammenrückt. Manche sagen, ja, die Welt, die wird ja immer kleiner. Die weltweite Vernetzung und auch die Satelliten, die Menschen ins All geschossen haben, machen es möglich, dass wir eigentlich Tag und Nacht um die ganze Welt telefonieren können. Hätte man sich das früher denken können? Nicht nur das. Wir können auch Tag und Nacht um die ganze Welt im Internet surfen. Wir können heute im Internet irgendwas kaufen, was in Hongkong hergestellt wird. Kein Problem. Oder wenn wir an die ganzen Verkehrsmöglichkeiten, an die Flugbetriebe denken, gewaltig, wie schnell man da auf einem anderen Kontinent ist. Alles wird globaler. Ja, auch sogar die religiöse Einheit wird mehr und mehr herbeigeschworen. Die religiöse Einheit, das ist dieses Einheitssystem, was wir in der Offenbarung finden, von ihnen Folge unter dem Namen Hure Babylon. Ja, in solch einer globalen Vereinigung, da fühlt sich der Mensch immer stark und stärker. Da fühlt sich der Mensch mächtig. Und da merkt er auf einmal, ja, ich habe ja alles mehr oder weniger im Griff, da braucht man sich nicht mehr von Gott abhängig machen, sondern man kann selber mehr oder weniger Gott spielen und meint, alles im Griff zu haben, wobei man letztendlich gar nichts im Griff hat. Ja, und dann vielleicht ein wenig Religion schon, das kann man ja noch beibehalten. Auch ein wenig harmonische Weihnachten, bitteschön. Ist ja in unserem Land auch noch vertreten. Aber bitte ja nicht den Sohn Gottes, bitte ja nicht Jesus. Mit dem einzelnen Menschen ist es ähnlich wie mit den Völkern. Die Völker rücken immer näher zusammen, aber mit dem einzelnen Menschen ist es ähnlich. Es gibt heute nicht wenige Menschen in unserer Gesellschaft, welchen überhaupt nichts nach Gott fragen. Das erleben wir ja tagtäglich. Sondern auf was sind sie selber bedacht? Ja, ich möchte mir einen großen Namen machen. Wohlauf! Ich möchte Karriere machen. Ich möchte was gelten. Ich richte mir einen Turm auf. Meine Ziele und meine Wünsche, die müssen wachsen und wachsen und wachsen. Ich möchte was darstellen. Ich möchte mich hervorheben unter all den anderen Menschen. Um in dieser Welt etwas zu sein. Um in dieser Welt etwas darzustellen. Um sich selbst zu präsentieren und um sich selbst zu verherrlichen. Liebe Geschwister, ist nichts anderes als der Stolz von Babel. Ist auch dieselbe Sünde. Und letztendlich müssen wir auch den Kehrschluss zu uns selber drehen, zu uns als Kindern Gottes. Sind wir nicht manchmal auch in Gefahr? Stolzes Machtgehabe und vielleicht Eigenansehen aufzufahren? Wie schnell kommt dein und mein eigenes Ich auf den Herzensthron? Und Gott wird irgendwo beiseite gestellt. Sein Wille wird einfach ignoriert. Ja, man kann auch schnell seinen eigenen Turm zu Babel errichten, wenn man nicht geistlich bleibt. Möge das bei uns, bei dir und bei mir nicht zu finden sein. Denn wenn wir vom Willen Gottes abweichen, was ist dann? Dann brauchen wir von ihm auch keinen Segen mehr erwarten. Frage, kennst du das Wort Gottes? Weißt du, was geschieht, wenn man sich selbst erhöht? Was sagt der Herr Jesus? Matthäus 23, Vers 12. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das sind die geistlichen Prinzipien, die uns gezeigt werden. Und die wollen wir von Herzen befolgen. Oder was sagt uns Jakobus? Jakobus 4, Vers 6. Größer aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht sie, Gott widersteht den Hochfertigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das ist das geistliche Leben. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Gott widersteht den Hochfertigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Es ist also nicht egal, wie sich die Menschen verhalten und was sie tun. Es ist ihm auch nicht egal, wie wir uns verhalten und was wir tun. Es ist ihm auch nicht egal, was in deinem und meinem Herzen vor sich geht. Ob du im Herzen erhaben bist und stolz hegst und auf andere herabsiehst oder andere verurteilst in deinem Herzen. Ja, warum ist der nicht so und so und so? Der soll doch sich so verhalten. Nein, fang du zuerst selber an, dich richtig zu verhalten. Und dann kannst du vielleicht mal ein klein wenig dem anderen auch seinen Splitter aus seinem Auge ziehen. Dem Herrn ist es nicht egal, ob wir Stolz in unserem Herzen hegen oder nicht. Ob wir unseren Turm Babel bauen oder nicht. Ob du dich vor Gott und seiner Macht demütigst, ob du dich vor ihm fürchtest oder nicht. Ob du ihm vertraust oder nicht, das ist Gott nicht egal. Er erwartet Selbsterniedrigung, er erwartet Demütigung, er erwartet Vertrauen. Und er möchte uns in diesen Dingen beschenken. Wie lehrt der Herr Jesus uns beten? Was sagt er zu seinen Jüngern? Wir beten das nicht als Formel, sondern aber wir dürfen das auch nicht vergessen. Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wie schnell ist unser eigener Wille im Vordergrund? Warum geschieht es so nicht, wie ich das will? Wahrscheinlich, weil es nicht Gottes Wille ist. Oder du musst Geduld haben, bis sein Wille eintritt. Kommen wir noch zu einem dritten und letzten Punkt. Das Entgegenwirken Gottes. das Entgegenwirken Gottes. Gott schaut lange zu und der Turm, der war fast schon vollendet in Babel. Die Stadt war schon weitgehend gebaut. Aber Gott lässt solche Dinge auf Dauer nicht stehen. Denn dafür hat er den Menschen nicht geschaffen. Dafür hat er nicht den Menschen erschaffen und eigentlich für seine Gemeinschaft berufen. Und Gott hat alles dafür getan, um den Menschen schon von Beginn an vom Paradies, vom Garten Eden anzuzeigen, hey, ich möchte Gemeinschaft mit euch. Und ich habe euch den Weg gezeigt, über das Blut, über den Stellvertreter könnt ihr zu mir kommen. Und er hat auch den Weg durch den Herrn Jesus nicht erschaffen, dass die Menschen heute von ihm weglaufen. Deswegen ist der Herr Jesus nicht ans Kreuz gegangen. Nein, das ist ja das Wunderbare, dass Gott hierin diese Möglichkeit geschaffen hat. Nicht nur die Möglichkeit, sondern wirklich einen Bezug zu dir und zu mir, einen Sinn und einen Halt für das Leben zu geben. In Jesus Christus. Gott hat diesem Bauvorhaben entgegengewirkt. Der Mensch hatte zweimal wohl angesagt. Der Mensch hatte gesagt, wohl an, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Dann hat er noch zum zweiten Mal gesagt, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Das hat der Mensch gesagt. Wer sagt das dritte wohl an? 1. Mose 11, Vers 7. Das ist nämlich Gott, der jetzt sein Wohl ansagt. Ja, es ist Gott, der Herr. 1. Mose 11, Vers 7. Wohl an, sagt jetzt Gott. Lasst uns hinabfahren und dass selbst ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Gott hat dieses Treiben beobachtet. Er hat diese Werke der Menschen gesehen. Er hat es die ganze Zeit gesehen. Genauso wie wir es zu Beginn des Gottesdienstes in Psalm 33 gelesen haben. Was tut Gott vom Himmel her? Er schaut vom Himmel herab. Er betrachtet alle Menschenkinder, haben wir gehört. Von seinem festen Thron sieht er alle, die auf Erden wohnen. Er, der ihrer aller Herz gebildet hat, bemerkt auch alle ihre Werke. Wie sollte er den Turmbau zu Babel nicht bemerkt haben? Ja, Gott sieht alles, was in dieser Welt geschieht. Und Gott entgeht nichts. Und unser Herr bemerkt auch alle Werke der Menschenkinder. Dieses Machtgehabe, ja, dieses weltliche Imperium, das sie mit dem Turm zu Babel gebaut hatten, das konnte Gott nicht einfach stehen lassen. Heißt es doch zugleich im Psalm 33, Vers 10, der Herr vereitelt den Rat der Heiden, er verhindert die Anschläge der Völker. Ja, auch solches tut Gott. Das Zerstören des Turmes, das wäre eine Möglichkeit für Gott gewesen. Aber davon lesen wir hier gar nichts, dass Gott den Turm platt gemacht hätte, nein. Wir wissen nicht, ob sich die Menschen dann verteilt hätten, wenn Gott den Turm einfach umgeworfen hätte. Nein, Gott musste zunächst etwas anderes tun. Es ging darum, die Menschen in einzelnen Völkern über die ganze Erde zu zerstreuen. Und das hat Gott sehr, sehr weise gemacht. Vers 6, und der Herr sprach, siehe, es ist nur ein einziges Volk, und sie sprechen alle nur eine Sprache, und dies ist der Anfang ihres Unternehmens. Nun wird es ihnen nicht unmöglich sein, alles auszuführen, was sie sich vorgenommen haben. Und jetzt sagt in Vers 7 und Vers 8, wohlan, lasst uns, hier Plural, dreieiniger Gott, hinabfahren und dass selbst ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Also zerstreute sie der Herr von dannen über die ganze Erde, da sie aufhörten, die Stadt zu bauen. Also sie konnten nicht mehr weiterbauen. Gott hat sehr, sehr weise eingegriffen. Er hat ihnen die Sprachenverwirrung gegeben. Da konnten auf einmal nicht mehr alle miteinander reden. Nur noch die, wo die gleiche Sprache miteinander gesprochen haben. Es gab auch keine Dolmetscher, war gar nicht möglich zu der Zeit. Das kam ja erst viel später, dass man wieder Übersetzer hatte und Dolmetscher und dass man sich miteinander verständigen konnte. Anfangs war das nicht. Auf einmal hat man sich nicht mehr verstanden. Also muss halt jeder seines Weges gehen. So hat es Gott geschenkt in seiner Weisheit, dass dieses Machtimperium der Menschheit letztendlich gestürzt wurde. Nicht der Turm, aber das Machtimperium der Menschen. Und letztendlich auch die Macht des Teufels, auch muss man hier sehen, wo Gott hier verworfen hat, wo der Teufel den Menschen dazu gebraucht hatte, um solch ein Gebäude zu richten. Die Menschheit zerstreute sich durch die Sprachenverwirrung auf der ganzen Erde. Und deshalb haben wir auch heute überall Völker auf allen Kontinenten. Sonst wäre das vielleicht gar nicht. Wir halten am Schluss fest, eigene Machenschaften des Menschen landen in der Verwirrung. Babel ist Verwirrung. Die Menschen, die waren gedemütigt. Es ist das eingetreten, was Gott sagt, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und die Menschen, sie wurden erniedrigt, sie wurden gedemütigt, ihr Machtgehabe wurde zersprengt. Und sicherlich hatten sie jetzt in dieser Demütigung und Erfahrung leben müssen. Ja, dieser Gott, der lebte tatsächlich, an den auch Noah, Sem, Ham und Japhet geglaubt haben. Und dass es gut ist, ihm zu vertrauen und das zu tun, was er sagt. Möge das auch mehr und mehr in deinem und meinem Leben reell und Wahrheit werden. Amen. Lasst uns beten. Danke, lieber Vater im Himmel, für dein Wort. Danke, Herr, dass du uns immer wieder auch unseren Herzenszustand aufzeigst, dass du uns, Herr, zur Selbstprüfung führst. Wir möchten dafür beten, Herr, dass du uns hilfst, auch uns mehr und mehr selbst in deinem Lichte zu erkennen und dass wir nicht uns erheben, dass wir keinen Stolz hegen in unseren Herzen oder dass wir auf andere herabschauen oder andere in unserem Herzen verurteilen. O Herr, wir sind völlig auf dich geworfen und möchten dir vertrauen. Ja, wir möchten uns selbst erniedrigen und demütigen. Danke, Herr, dass du uns helfen möchtest, persönlich, aber auch als Gemeinde. Herr, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst. Herr, darauf möchten wir zurückkommen, immer wieder auf deine wunderbaren und herrlichen Gebote. Ja, und wir möchten dir danken, Herr, dass du, Herr, mit der Menschheit bis zum heutigen Tag weitergemacht hast. Und du beobachtest und siehst auch heute die Menschenkinder. Du weißt, was vorgeht in dieser Welt. Du weißt ja, wo Machtgehabe errichtet werden. Du weißt ja auch, wo ein globales Babel aufgerichtet wird in unserer heutigen Zeit. Und du wirst es auf Dauer nicht dulden. Danke, Herr, dass dein die Macht ist und dein das Reich und dein die Herrlichkeit. Danke, Herr, dass du heute noch rufen und retten möchtest. Danke, dass du uns auch vorausgehen möchtest, auch in der kommenden Woche. Danke, Herr, dass wir den Weg mit dir gehen dürfen. O Herr, lass uns dir vertrauen und mit dir, Herr, viel Freude erleben und sehen, Herr, in dem, was du tust und wirkst. Wir preisen dich in deinem Namen. Amen.